das zieht mich runter und macht mir wirklich Angst eben zum, von dieser Klimaerwärmung. Ich glaube auch, dass ich nicht unbedingt der Einzige bin.
Jahre wird auf einmal viel irgendwie plastischer, so konkreter, wenn man das liest, als das bei mir noch der Fall war, bevor ich Vater geworden bin.
Ist es überhaupt ein objektives Weltbild? Kann man das überhaupt haben?
Ich habe Ende Jahre recht wirklich tief gehabt, weil ich zu tief eingetaucht bin, glaube ich, vor allem in meine Twitter-Bubble.
Der Surprise-Tag, schön habt ihr eingeschaltet. Das Mal muss ich ganz schnell etwas suchen, das ich in meiner Instagram-Bubble gefunden habe. Kurz einen Moment schnell. Und zwar jemand, den ich von früher her kenne. Ich bin nicht recht sicher, was er heutzutage so beruflich macht, aber ich habe das Gefühl, via Instagram-Stories versucht er mir doch öfters mal Sachen anzudrehen, die vermeintlich gesund sind, also irgendwelche Shakes und so. Macht das nicht so offensichtlich, weil es dann wahrscheinlich rechtlich irgendwie Probleme gibt mit Instagram. Aber auf jeden Fall auch immer wieder mal sehr schlaue Zitate von irgendwelchen Drittpersonen und Autorinnen und Autoren. Unter anderem das ist mir aufgefallen. Bereits die Einstellung, sich weniger Sorgen zu machen, kann für mehr Freude im Leben sorgen. Also vielleicht ein bisschen weniger über die bösen Sachen nachdenken, die uns also umgehend, dann kommt es schon irgendwie ein bisschen besser. Ja, es sind ja teilweise ein bisschen böse Aussichten, wenn man so ein bisschen in Zukunft schaut. Stichwort Klimawandel zum Beispiel. Und genau das, einfach sich nicht damit befassen und dann kommt es schon irgendwie gut, das machen die zwei Gäste, die ich heute begrüsse, eben nicht. Die beiden Surprise-Reporter, der Andres Eberhardt und der Simon Jäcki, die sind das Thema angegangen. Haben sich selber so mit Sorgen und Ängste, was die Zukunft betrifft, gerade auch aus Sicht von jungen Vätern mit dem Thema befasst und haben gedacht, wir müssen doch irgendwie Hoffnung schöpfen, auch wenn die Zukunftsaussichten nicht so wahnsinnig gut sind. Das haben sie aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht und über ihre Texte, ihre Recherchen haben wir uns dann verabredet. Der Andres, den habe ich in seinem Büro getroffen und den Simon Jäcki, den haben wir dann gerade noch per Skype zum Tag dazugeschaltet. Mein Name ist Simon Bergins. Viel Spass mit dem Surprise-Tag. Zum Anfang möchte ich gerne schnell ein paar Sätze zitieren aus euren Text. Zuerst der vom Andres, wo unter anderem einleitend steht: Unseren Kindern zuliebe, aber brauchen wir Hoffnung, eine Suche nach einem glaubwürdigen Optimismus. Beim Simon unter anderem in der Einleitung: Es ist, als lebten wir gerade noch in einer anderen Welt. Vielleicht zuerst Frage an dich, Andres. Mit wie viel Hoffnung gehst du, nachdem du den Text abgeschlossen hast, aktuell noch so durchs Leben und ins Jahr 2020?
Mit mehr als voran, würde ich sagen. Interessant ist auch, dass die Stelle, die du zitiert hast, ich nachträglich noch geändert habe. Es gibt jetzt noch einen Zusatz, und zwar, dass ich mich auf dieser Suche, die ich angetippt habe, auch noch ein bisschen selber entlarvt habe. Es ist eine Geschichte, die ja sehr davon handelt, oder? Auf mir, nach der Suche von Optimismus. Und ja, jetzt um es ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe ihn gefunden.
Simon, du plädierst ja für mehr utopische Ideen im Alltag oder eben auch zum Sachen verändern, die jetzt wichtig sind. Wie sehr hat sich dein Denken verändert seit dem Text und der Recherche?
Man muss sich überlegen, hat sich mein Denken überhaupt verändert durch den Text? Oder hat sich mein Denken vorher ein bisschen verändert?
Oder hast du dein Denken einfach mal können niederschreiben?
Ja, also ich glaube, die Haupterkenntnis war tatsächlich für mich während dem Schreiben vom Text oder während dem Recherchieren, wie wenig eigentlich in der Geschichte der Menschheit passiert ist, ohne utopisches Denken. Also dass der Motor von jeder Veränderung vor allem zum Guten, wie wahrscheinlich auch zum Schlechten eigentlich immer war, ist, dass Leute den Willen und den Glauben haben, dass eine andere Welt und eine andere Gesellschaft möglich ist. Und dass ganz oft Ideen waren, die nicht naheliegend gewesen sind, zu dem Zeitpunkt, wo man sie in Angriff genommen hat, sich daran gemacht hat, sie umzusetzen. Das ist sicher eine Erkenntnis, die ich vorher noch nicht hatte und wo ich schon recht irgendwie noch wichtig finde, dass man sich das vor Augen hält.
Habt ihr beide unabhängig voneinander so etwas schreiben oder hat es da irgendwie mal einen Austausch gegeben, wo ihr beide einfach aus unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichen Konzepten raus an das Thema angegangen sind? Vielleicht frage zuerst an dich, Simon, wie ist es dazu gekommen?
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mal das Thema vorgeschlagen gehabt, zum Thema Utopie und dann wenig später hat der andere vorgeschlagen, etwas zu machen zu, damals war der Arbeitstitel noch gewesen, Pinke Welt, aber ich glaube, das ist unabhängig voneinander entstanden.
Würdest du das auch das so unterschreiben? So,
ja, also es ist unabhängig von Anstand. Ich meine, der Simon hat als Erster das Thema eingebracht und mich vielleicht auch darauf gebracht, dass ich auch eine Art ein Essay über etwas kann schreiben kann, das mich schon länger beschäftigt, also eigentlich auch schon seit mehreren Jahren. Und dann hat sich das nachher im Verlauf so ergeben, dass man das jetzt zusammen mit dem Podcast könnt aufnehmen, dass wir das gerade gleichzeitig so ein ähnliches Thema angegangen sind. Ja.
Mhm. Uns drei eint ja, wir sind alles junge Väter. Also jung ist vielleicht relativ mittlerweile, aber wir haben relativ kleine Kinder. Ist das ein Trigger gewesen, um sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen? Was würdest du sagen, Andres?
Definitiv, ja. Und zwar darum, weil als Vater oder auch als Mutter selbstverständlich, man hat ja irgendwie gar keine Wahl, als optimistisch oder als positiv zu sein, weil das ist ja auch etwas, was man seinen Kindern möchte mitgeben, dass es darauf ankommt, was sie machen mit dieser Welt. Wenn ich jetzt ihnen einfach wie vorlebe, ja komm, es ist ja eh alles egal, es spielt keine Rolle, es geht den Bach ab. Das würde ja nicht das Kind nicht zu wahnsinnig viel Selbstwirksamkeit erziehen. Und darum beschäftigt man sich vielleicht auch mit der, oder habe ich mich mit der Suche beschäftigt, ob es überhaupt einen Grund gibt, so positiv zu sein.
Ja, also, soll ich gerade ansetzen?
Ja, oder? Sicher. Siehst du das ähnlich, Simon?
Ja, sehr. Also vor allem insofern, dass das oft einen massiven Unterschied macht, wie man in Zukunft blickt oder überhaupt, wie man sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Das ist für mich, also ich glaube, ich bin immer jemand gesehen, der irgendwie sich dafür interessiert hat, was so irgendwie passiert und dass irgendwie sich das alles in eine bessere Richtung entwickelt, als in eine schlechtere. Aber ich glaube, es ist gerade ein Thema Klimawandel, aber nicht nur darüber aus. Wenn man ein kleines Kind schaut, man das oft nochmal ganz anders an. Und der Zeithorizont von 80 Jahren wird auf einmal viel irgendwie plastischer, so konkreter, wenn man das liest, als das bei mir noch der Fall war, bevor ich Vater geworden bin.
Wie viel hast du persönlich gelesen? Oder, es tönt nach so vielen Büchern, die ihr verschlungen habt. Wie war es bei dir, Simon?
Ich glaube, weil ich kein einziges Buch in der Hand hatte für den Text. Hätte ich vielleicht sollte machen. Wobei, wenn es vielleicht auch so funktioniert, habe ich vor allem viel Aufsätze gelesen und sehr, sehr, sehr viel Gespräche geführt. Also ich habe zuerst einen anderen Text vorgehabt mit eigentlich Leuten, die zu Wort kommen und verschiedenen Schauplätzen, mit Psychiatern geredet, mit Zukunftsforschung, mit Aktivisten etc. Und das alles zusammen hat mich dann eigentlich vor allem auch vorangebracht mit dieser ganzen Entstehung.
Also gelesen hast du aber definitiv genug. Einfach vielleicht nicht Bücher.
Schon ein paar Sachen. Ja.
Bei dir, André?
Ja, bei mir war das Lesen so ein Teil von der Geschichte auch gewesen. Also die Suche nach den weltgrößten Optimisten, wenn man so will. Das ist so ein bisschen der rote Faden der Geschichte.
Gegangen, genau.
Ja, es ist jetzt in dem Fall eine Auseinandersetzung mit mir selber und eben mit den teilweise sehr intellektuellen Leuten, die sehr dicke Bücher schreiben. Und ich bin ein absoluter Bibliotheken-Fan und ich kann mich da auch richtig verlieren. Und darum habe ich jetzt in dem Fall sehr viel gelesen und die Gespräche sind mehr auch so ein bisschen mit meinem Umfeld erfolgt, oder? Weil man will sich ja irgendwie selber spiegeln und versucht irgendwie seinem eigenen Handeln auf den Grund zu gehen und seine eigenen Unfähigkeiten irgendetwas zu ändern und einfach so ein bisschen den Austausch mit Leuten, die sich auch mit dem, wo ähnliche Sorgen haben und ähnliche Gedanken, das hat mich dann weitergebracht. Jetzt.
Mhm. Spannend, du sprichst etwas an, wo mir jetzt auf dem Weg hierher begegnet ist. Es gibt einen Podcast in Deutschland, wo zwei einfach über dies und das halt so ein bisschen reden. Das ist der erfolgreichste Podcast von Deutschland offenbar. Gemischtes Hack heisst der, von einem Comedian namens Felix Lobrecht und einem Comedy-Autor namens Tommy Schmidt. Und die haben über das geredet, so, ja, wenn man so in einer Melancholie gefangen ist, ist das so ein bisschen, fragt man sich immer, warum können eigentlich alle Menschen so glücklich sein, wenn doch alles irgendwie so ein bisschen, also wenn die Welt so auf der Kippe steht. Und dann merkt man aber, wenn man sich ein bisschen mehr miteinander, mit dem auseinandersetzt, dass es anderen Menschen eigentlich genau gleich geht wie einem selber. Kannst du mit dieser Aussage, in so klein, also ich habe sie einigermaßen zitiert, kannst du mit dem etwas anfangen?
Ich bin überzeugt, dass es anderen Menschen gleich geht wie mir. Ich glaube aber, es sind schon nicht alle, oder? Also ich bin ein Kopfmensch und ich funktioniere so, oder? Ich suche nach objektiven, sachlichen Gründen, warum es vielleicht doch noch gut kommt. Und ich bin auch jemand, ich reagiere recht sensibel so auf Medienberichte und Sachen. Und das zieht mich ab und macht mir wirklich Angst eben von dieser Klimaerwärmung. Ich glaube auch, dass ich da nicht unbedingt der Einzige bin. Und ich habe versucht, ein bisschen das auszusortieren. Also es geht in meinem Text viel um Psychologie. Was macht Medienberichterstattung mit uns? Ist es überhaupt ein objektives Weltbild? Kann man das überhaupt haben? So Themen habe ich ja versucht zu behandeln. Eben das andere, ich glaube aber auch, dass es andere Leute gibt, wo vielleicht weniger Gründe brauchen, um optimistisch zu sein oder weniger einfach mit dieser Welt zufrieden sein können, die sie haben und das andere ausblenden. Ich glaube, es gibt halt ein bisschen alles. Und darum ist vielleicht der Text auch, habe ich den auch in der Ich-Form geschrieben, im Bewusstsein, dass nicht alle die gleichen Gefühle haben.
Simon, bei dir so das Thema Melancholie, wo man sich so ein bisschen vereinnahmen lassen kann, durch vielleicht eben genau ein bisschen aktiveres Bewusstsein, wenn man den Text liest. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie siehst du das?
Ja, also ich muss sagen, ich habe Ende Jahre recht wirklich tief gehabt, weil ich zu tief eingetaucht bin, glaube ich, vor allem in meine Twitter-Bubble, die zu dem Zeitpunkt dominiert war von Klimawissenschaftler, Aktivisten. Ich sehe wahrscheinlich immer noch. Ich lese einfach nicht ganz so viel wie vorher. Also es einem sehr beelenden, wenn man sich so ungefiltert mit dem auseinandersetzt, das kenne ich sehr gut. Ich glaube aber auf der anderen Seite finde ich bei den anderen auch, also es ist wahnsinnig wichtig, dass man optimistisch ist und bleibt und das auch pflegt und kultiviert und sich auch mit den anderen Stimmen auseinandersetzt. Also nicht nur so von dem schwarzen Loch sich anziehen, sondern es gibt ja immer auch Leute, die sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzen und aufzeigen. Es passiert sehr viel auch, also sei es Ungleichheit oder Klimawandel oder Gleichstellung, wo auch eine positive Richtung deutet. Und so, darum, also im Moment bin ich von dieser Melancholie wieder ein bisschen losgekommen. Und noch eine Randbemerkung, was man oft auch immer wieder bewusst wird, ist halt oft auch, wie verwöhnt wir sind, oder? Also ich meine, es gibt weltweit ganz viele Millionen von Menschen, die leben in Krisen, kommen in Krisengebiete auf die Welt, haben Kinder in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, sind von Armut betroffen und die alle leben trotzdem und gründen Familie. Und ich glaube, an dem kann man sich auch vielleicht ein kleines Beispiel nehmen, wenn man ins Hadern kommt. Das ist ja halt einfach auch ein wahnsinniges Privileg, ist, was wir bis jetzt gehabt haben, aber keine Selbstverständlichkeit, dass man meint, es wird oft immer alles besser, aber dass es ja auch nicht so muss sein, damit man das Leben überhaupt als lebenswert empfinden kann.
Du hast angefangen zu nicken, sogar beim letzten Teil, den Simon gesagt hat.
Ja, natürlich. Ich stimme absolut überein. Das bringt ja auch irgendwo durch eine Verantwortung mit sich, wo wir ja tragen, also wo die Privilegien auch mit sich bringen, oder? Weil wir ja auch zum grossen Teil für die Situation verantwortlich sind, also was jetzt den Klimawandel angeht. Ja. Mhm.
Ja, wie schafft man es denn jetzt? Wir sagen selber eben, man hat ja irgendwann mal müssen anders anfangen zu denken oder auch die Suche mal müssen antreten, um das Ganze auch positiv zu sehen. Oder positiv gesehen, nach Hoffnung natürlich zu suchen. Wie macht man denn das, bevor man sich wieder vereinnahmen hat von einer Melancholie? Gibt es praktische Tipps?
Schwierig. Also in meinem Text plädiere ich ja eigentlich dazu, dass sich jeder mit dieser Angst, wo, wenn er sie hat, auseinandersetzt und sich überlegt, was steckt eigentlich dahinter. Ich glaube, dass es in vielen Fällen eben mit Gewohnheiten zu tun hat, die einfach sehr mächtig sind, die sehr schwierig sind, sie zu verändern. Und ich habe mir schon vorgenommen, dass ich da ansetze. Also im Text kommt dann ja, so als exemplarisch vor, das heisse Duschen oder, mit dem Wasserverbrauch und so. Ich meine, das ist natürlich etwas Kleines, es könnte das Fliegen sein, es könnte
das Fleisch essen.
Irgendetwas sein, eben, das ist jetzt einfach dem auf den Grund zu kommen, wo hat man eigentlich das schlechte Gewissen? Will man nicht etwas dagegen machen, einfach aus Überzeugung, aus Verantwortung? Nicht, um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach zum überhaupt mal verstehen, warum dass man Angst hat oder warum dass man vielleicht das Thema auch ausblendet tut oder was weiß ich für Bewältigungsstrategie gefunden hat. Ja, beantwortet das deine Frage?
Ja, ich würde sagen, ja, genau. Der Podcast, wo auch Fragen nicht mehr beantwortet werden.
Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass nachher die Leute den Text nicht mehr lesen, weil ich ja schon alles gesagt
habe. Nein, unbedingt nicht. Ich glaube, es gibt wirklich noch genug Sachen, wo man unbedingt kann nachlesen kann. Einerseits in der nächsten Heftausgabe ist dein Text drin, Simon Dine ist bereits erschienen. Den kann man aber übrigens schon online nachlesen auf ngo.de. Nein, Quatsch, auf surprise.ngo. Vielleicht zum Schluss noch, was hat euch am meisten genervt im Zuge von dieser Arbeit? Was ist euch immer wieder begegnet, wo ihr wirklich so ein bisschen gefunden habt, oh mein Gott.
Ich würde gerne noch ganz kurz anschließen, ja, zur Frage, die du vorgestellt hast. Was bei mir schon gewinnt ist, ist zu merken, wir alle können Teil sein von einer Veränderung. Also wenn man sieht, was die Klimabewegung in den letzten 12 Monaten bewirkt hat, kann man schon sagen, die Politik macht immer noch viel zu wenig, das ist so, aber gleichzeitig hat wahnsinnig viel stattgefunden an Bewusstseinsveränderung weltweit auf allen Ebenen. Und ich glaube, wenn man hadert und das Gefühl hat, shit, es geht der Bach ab, dann hilft es, sich klarzumachen, jeder Einzelne kann Teil sein von dieser Bewegung. Und wenn die Bewegung doppelt so groß wird, als sie schon ist, dann wird sich nochmal massiv viel mehr verändern. Und das braucht es auch. Also das muss wachsen. Die Bewegung muss wachsen. Und jeder Einzelne, der will, kann Teil werden davon. Ich finde, das ist schon eine Erkenntnis, die Mut macht.
Und excuse an dieser Stelle, natürlich kann ich dich eigentlich auch noch fragen. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir das nur den anderen zu diesem Thema genommen haben. Aber zum Schluss darfst du gerade noch sagen, hat dich irgendetwas wahnsinnig aufgeregt oder genervt während der Textproduktion im Zuge der Recherche?
Also ich bin selber immer wieder, aber das gehört halt dazu, wenn man irgendwie merkt, ach, man kommt nicht vom Fleck oder man dreht sich im Kreis oder so. Man hat wirklich sehr, sehr gehadert mit dem Text bis zum Schluss. Und zum anderen in den Gesprächen und auch beim Lesen, ja, eigentlich immer alle die Stimmen, die so tun, als wäre der Status quo das Bestmögliche von dem, was es halt einfach gibt als gesellschaftlich und wirtschaftliches System und die Leute, wo wir nicht bereit sind, darüber auszudenken, über die Gesellschafts- und Wirtschaftsformen, die wir im Moment haben. Weil eben, ich glaube, das ist genau das, was die Menschheit vorangebracht hat, dass es immer Leute gegeben hat, die weitergedacht haben. Und ich glaube, zu meinen, das ist nicht mehr nötig, weil besser wird es nicht mehr. Das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Für alles, für die Umwelt und für unsere Nachfahren, so, für unsere Kinder. Darum das, und solche Stimmen hat es immer wieder mal gegeben in den Recherchegesprächen, bei denen ich gelesen habe. Und über das haben wir dann immer wieder geärgert.
Andres, bei dir, was hat dich am meisten genervt im Zuge der Recherche und vom Text produzieren? Vielleicht hat es auch nichts gegeben, ich weiss.
Mal mein eigenes Unvermögen. Und zwar, das kennt wahrscheinlich jeder, der schreibt. Aber in dem Fall ist es nicht nur das Unvermögen, zum das genau aufs Papier zu bringen, wo man denkt, sondern auch, weil es ja eine Auseinandersetzung ist mit mir selber, auch die unangenehmen Rechercheergebnisse, wenn du so willst, wo dabei rausgekommen sind. Und also die Auseinandersetzung mit mir selber, wo ja nicht immer angenehm ist. Danke. Nervt mich übrigens immer noch.
Was?
Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt den Text geschrieben habe und jetzt bin ich allwissend und habe die Lösung gefunden. Also das ist ja das Wichtigste, dass man eben dranbleibt.
Es ist noch nicht fertig. Das Thema ganz sicher auch noch nicht. Danke euch viel, viel mal für das Gespräch.
Merci dir.
Merci dir. Danke, Simon.
Vielleicht nochmal für die Buchhaltung, wenn ihr die Texte nachlesen wollt, die sind sehr, sehr lesenswert. Am Simon Jäcki sein Text, den habt ihr vielleicht schon gelesen, der ist nämlich in der letzten Magazin-Ausgabe vom Surpreis erschienen. Kann man jetzt aber auch noch nachlesen auf surpreis.ngo, an dieser Stelle nochmal erwähnt. Ich weiss, ich habe es vorher schon gemacht. Und am Andres Eberhard sein Text, der kommt jetzt dann eben in der neuen Ausgabe ab dem Freitag, 31. Januar im Heft Nummer 468. So, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. So viel vorweg. Dann reden wir mit einer Journalistin, die gerade im Sudan war und sich dort mit den Frauen und ihrem Kampf für mehr Recht befasst hat. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Tschüss.